Wir machen weiter. Markus 1. Ein Satz noch zu Vers 20. Es wird ja die beliebte Frage gestellt, war das nicht unbarmherzig von den Söhnen, so einfach ihren Vater zu verlassen? Auch da gibt uns die Schrift eine Antwort, die irgendwo befriedigt. Und wie lautet die? Amos? Ilja? Naja, gut, das ist die geistliche Antwort, aber denk doch mal an deinen Vater.
Da sind auch Tagelöhner.
Ja, genau, Ilja. Da waren Tagelöhner. Also es war jetzt kein Ein-Mann-Unternehmen oder so, sondern die Schrift erwähnt extra, dass sie ihren Vater Zebedäus in dem Schiff verließen mit den Tagelöhnern und gingen weg ihm nach. Also natürlich hat Amos recht, man darf Vater und Mutter verlassen und dem Herrn nachfolgen. Aber ich finde immer, unser Leben besteht ja aus mehreren Komponenten. So. Und das ganz normale Leben, das darf man auch nicht ganz vergessen. Und das deckt sich oft mit dem geistlichen Leben. Ich meine, wir dürfen nicht verantwortungslos gegenüber den Menschen handeln, mit denen wir so zusammenleben. Und wir hatten jetzt ganz praktisch eine Frage für uns als Ehepaar, was wir machen sollen. Weil wir gemerkt haben, dass irgendwo eine Sache zu Ende geht und dann hat man so mit Leuten zu tun, wie mit Andi, der tolle Ideen hat und ich bin dann noch schlimmer. Und wir sahen uns schon irgendwo in Grönland sitzen und dann hat mich meine Frau wieder geerdet und meinte, Klaus, denkst du eigentlich noch dran, dass meine Eltern gerade noch hier wohnen und dass die eigentlich zu uns gezogen sind, um von uns gepflegt zu werden? Ach ja, stimmt, hatte ich ganz vergessen. Also man muss immer seine hehren geistlichen Ziele auch irgendwo mit dem normalen Leben kompatibel zusammenbringen und dann kann man das machen. Und hier gehen die beiden von ihrem Vater weg und sie wissen, Vater geht nicht pleite, der hat seine Tagelöhner, der kann weiterarbeiten. Andererseits denke ich, wenn du Söhne hast, die schon so erwachsen sind, dass sie in deinem Unternehmen arbeiten, dann dürfen sie auch mal gehen. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht meine Söhne hören, aber das ist jedenfalls genehmigt. Dann kommen wir weiter zu Vers 21 und sie gehen hinein nach Kapernaum und alsbald an dem Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Wenn ich eine Sache von Benedikt Peters gelernt habe, dann die, dass Lehre wichtig ist. Und wir ertappen den Herrn immer wieder im Markus-Evangelium, dass er irgendwo hingeht und lehrt. Und man hat den Eindruck, dass seine Primärbeschäftigung gar nicht das Heilen von Kranken war, sondern dass seine Primärbeschäftigung das Lehren war. Und jetzt gestattet mir mal einen kleinen, nicht schon wieder einen Exkurs, aber da kann man doch mal eine Minute bei stehen bleiben. Was? Oh, kannst du das Bild wegmachen hier?
Wir müssen das die ganze Zeit
sehen. Ja, ja, ist auch schlimm genug. Aber ihr könnt ja auch mal einen anderen einladen. Nee, noch nicht. Ah, so ist erträglich. Nicht umsonst hat mich der Andi in der Biberburg gesettelt. Da steht außen dran, man beißt sich so durch. Genau. Wir waren beim Lehren stehen geblieben. Lehren bedeutet fortwährend das Wort Gottes vorstellen. Das hat man in der Synagoge gemacht. Man hat das Alte Testament gelesen und gelehrt. Was denkst du, was mit dir passiert, wenn du jetzt nach der Woche noch eine Woche Urlaub nimmst, gehst nach Hause und du liest einfach in Ruhe das 5. Buch Mose? Es wird dich verändern. Es ist so ein wunderbares Bibelbuch oder du liest irgendetwas anderes, aber du nimmst dir Ruhe und Zeit, Stöpsel raus, irgendwie, mir ist jetzt nochmal klar geworden, in 1. Könige 19, wenn Gott dem Elia in einem Ton eines leisen Säuselns begegnet, das ist doch eine Botschaft und die Botschaft ist, es ist einfach zu laut im Moment bei uns und es ist alles zu viel und diese ganzen Informationen, die wir zugebombt kriegen, die lassen uns Gottes Stimme nicht mehr hören. Und die Frage ist, was unternimmst du aktiv, damit es leiser wird in deinem Leben? Damit du Zeiten hast, wo Gott wirklich reden kann. Und das möchte ich lernen aus Vers 21. Der Herr geht am Sabbat in die Synagoge und lehrt. Und wenn uns irgendetwas diese Zeit nicht nur überleben lässt, sondern auch noch glücklich leben lässt, dann die, dass wir das Wort Gottes verinnerlichen. Also vielleicht habt ihr Zeiten erlebt, wo ihr gesagt habt, naja, ob ich jetzt Bibel lese oder nicht, mein Leben plätschert so dahin, da wird schon nicht schief gehen. Aber das wird in den nächsten Jahren vorbei sein. Das Leben wird nicht mehr plätschern, weder in den Gemeinden noch in unserer Zeit, in der wir leben. Und wir brauchen für unsere Widerstandskraft Nahrung. Deswegen Lehre, immer wieder. Und es gibt gute Bücher. Und ich habe auch den Eindruck, dass immer noch gute Bücher gekauft werden. Und ich bin sehr froh darüber und macht einfach Gebrauch davon. Den Vorwurf könnt ihr im Moment eurer Umgebung nicht machen, dass kein gutes Lesematerial zur Verfügung steht. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Autorität und autoritär. Und der Herr hatte Autorität, er hatte Gewalt, wenn er gelehrt hat. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man ein Buch liest, wenn man eine Predigt hört, wenn man das Wort Gottes liest, dass es Dinge gibt, die uns verändern, die uns sofort ansprechen und die auch eine Änderung in unserem Leben auslösen. Und genau das will der Herr, wenn er die Schrift lehrt. Und dann kommt diese Geschichte mit dem Mann mit dem unreinen Geist. Und wir hatten mal eine Jugendstunde vor vielen Jahren. Und da haben mich die jungen Leute gefragt, Klaus, es gibt eine Sache, die wir grundsätzlich nicht verstehen in den Evangelien, besonders im Markus-Evangelium. Und das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich hatte mich daran gewöhnt, aber ich bin da überhaupt nicht drüber gestolpert. Er sagt, es gibt so viele Geschichten von Besessenen und von Dämonen. Das gibt es doch heute nicht mehr. Also mit diesen ganzen Geschichten kann ich überhaupt nichts anfangen. Und das fand ich eine gute Frage, oder? Also man liest die Bibel und man merkt, das ist nicht kompatibel. Also mir ist noch nie einer begegnet mit dem unreinen Geist oder mit Dämonen. Also ist das eine andere Welt? Hat uns das nichts mehr zu sagen? Warum wird es so oft erwähnt? Dann habe ich darüber nachgedacht, habe versucht ein bisschen was zu lesen und ich habe eine Antwort gefunden, die mich eigentlich sehr überzeugt hat. Und das ist die, als der Herr Jesus auf der Erde war, hat Gott seine Macht entfaltet in einer Person, die Gott ist. Das heißt also, Gott hat seine Geschütze alle aufgefahren in der Person des Herrn Jesus. Und das hat den Teufel dazu gebracht, dass er auch seine Armee rekrutiert hat und sie versucht hat, dem Sohn Gottes gegenüberzustellen. Und deswegen finden wir gehäuft so viele Mächte der Finsternis, die immer wieder auf diese göttliche Macht treffen. Und das ist heute sicherlich nicht so, weil der Herr Jesus als Mensch im Moment nicht auf der Erde lebt. Was nicht bedeutet, dass wir es nicht mit Dämonen zu tun haben. Wer mal das Buch gelesen hat von Ernst Modersohn, Im Banne des Aberglaubens heißt es, oder Unglaubens oder Aberglaubens, der weiß, dass es immer noch viele Dämonen gibt, die unterwegs sind und wo Leute gebunden sind, vor allen Dingen in unserer Umgebung, die atheistisch geprägt ist. Das ist immer eine Brutstätte dafür, dass sich seltsame Dinge ausbreiten. Bei uns wird ganz viel über das 7. Buch Mose gesprochen. Bei uns gibt es fast in jedem Dorf Leute, die wahrsagen oder die Hände auflegen, um Krankheiten zu heilen. Es ist ein zutiefst okkulter Haufen. Und wir fragen uns manchmal, warum da irgendwas nicht weitergeht. Wir fragen uns manchmal, warum es einzelne Familien gibt, die uns Christen extrem feindlich gesinnt sind. Und dann stellt sich heraus, das ist eine Frau, die ist eigentlich dorfbekannt, da geht man dann doch hin und lässt sich von ihr besprechen, wenn man krank ist. Und dann gehen dir plötzlich die Augen auf und du denkst, okay, das läuft also alles noch. Ich weiß nicht, wie das bei euch hier ist. Ist das nicht so bekannt? Oder? Nur bei uns, ja? Okay.
Du musst mal ins Bezirkskrankenhaus fahren. Also da findest du genug.
Okay. Ich glaube, das muss man vielleicht noch teilen. Also die Psychiater, die sagen mir, es gibt reine psychiatrische Erkrankungen. Aber man kann nicht sagen, dass alle psychiatrischen Erkrankungen, alle Psychosen nur auf ein rein klinisches Krankheitsbild zurückzuführen sind. Also da bin ich auch kein Experte, will ich mich lieber zurückhalten. Aber was hier in den Evangelien offensichtlich ist, der Herr ist da und er lehrt wie einer, der Gewalt hat. Und wir merken an der Geschichte, wo der Mann mit dem unreinen Geist kommt, dass dieser Dämon den Herrn kennt und dass er weiß, dass der Kampf schon verloren ist. Also er sagt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener, bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und der Herr übt seine Macht und seine Gewalt aus, verstumme und fahre von ihm aus. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen, was ist dies? Was ist dies für eine neue Lehre? Denn mit Gewalt gebietet er selbst den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und alsbald ging das Gerücht von ihm aus in die ganze Umgegend von Galiläa. Interessant ist, dass wir diesen Ausdruck in Kapitel 4, Vers 39 wiederfinden. Da sagt der Herr zu dem Wind, schweig, verstumme. Das heißt, der Herr gebietet den Dämonen, dass sie verstummen und er gebietet seiner Schöpfung, dass sie verstummt. Das macht uns also immer wieder blitzt in dem Markus-Evangelium, dem Evangelium des Dieners Gottes, seine Macht hervor, die er hat und die er auch entfaltet. Eine zweite Antwort auf diese Frage nach den Dämonen, und vielleicht, ich will euch nicht nerven mit dem Vers, aber vielleicht können wir den nochmal in Ruhe lesen aus Epheser 6, ist ja die, dass Paulus uns klar macht in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Also geistliche Mächte, die auch Zugang haben zum Himmel, was wir ja am Beispiel von Hiob sehen, dass Satan auch den Zugang zum Himmel hat, um dort mit Gott zu reden. Dieser Kampf besteht immer noch bis heute. Vielleicht hast du es nicht so sehr mit Dämonen zu tun, dann haben wir es doch zu tun mit einer Macht und mit Weltbeherrschern, die versuchen, Einfluss auszuüben und die Menschen von Gott wegzubringen. Das ist ja immer das Ziel. Und diesen Eindruck hat man ja heute, wenn man unser Europa beobachtet. Alles, was es tut, geht weg von Gott. Und vielleicht darf ich mal eine kleine Bemerkung machen zu einer Beobachtung, die ich gemacht habe. Es ist euch wahrscheinlich nicht entgangen, dass es ja dieses Weltwirtschaftsforum gibt. Davon habe ich einen Artikel geschrieben in der Faktum. Und sie haben ein Buch geschrieben, The Great Reset, der große Reset, dass man eben auf eine Reset-Taste drückt. Und sie sagen eben, ja, diese Corona-Krise, die müssen wir benutzen. Es muss alles anders werden. Es darf nicht so weitergehen, wie es vorher war. Und dann haben sie in einer Videobotschaft 6 Punkte veröffentlicht, wie sie sich die Welt 2030 vorstellen. Und der 3. Punkt dieser Botschaft lautet, du wirst nicht sterben. Jedenfalls nicht an Organversagen. Das ist unser Plan mit den Menschen. Und wo ich das gelesen habe, dachte ich, das ist O-Ton Paradies, oder? Der Teufel. Du wirst nicht sterben. Mitnichten werdet ihr sterben. Das ist das Ziel, was die Menschen verfolgen. Es gibt eine Sache, die den Menschen sehr stört, und das ist der Tod. Und den konnten sie bisher nicht besiegen. Und sie sind jetzt so wahnsinnig, dass sie das formulieren und schreiben, öffentlich für jedermann zugänglich. Wir postulieren, unser Plan, unser Ziel ist, du wirst nicht sterben. Und sie erklären das dann. Du brauchst auch nicht mehr an Organversagen zu sterben, denn wenn ein Organ in deinem Körper versagt, haben wir die Möglichkeit, mit 3D-Druckern jedes Organ nachzubauen und wir können es dir sofort wieder einbauen und dann lebst du weiter und das führt dazu, dass du nie sterben musst. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, das ist ein bisschen strange, ja, ist ein bisschen abgefahren. Nein, das ist nicht abgefahren. Das kommt von einem Mann, der in Davos jedes Jahr die gesamte Elite der Welt einlädt, um sein Weltwirtschaftstreffen zu machen. Und zu keinem Treffen fährt die Frau Merkel so gerne wie zu diesem Mann, dem Klaus Schwab. Und das ist auch keine Verschwörungstheorie, sondern es ist einfach ein von der Finsternis gesteuerter Mensch, der sagt, das wollen wir gerne alles tun. Das sind die Kosmokratoren dieser Welt. Und es ist gut, dass wir das wissen Und dass wir merken, der Ton hat sich seit dem Sündenfall und seitdem der Teufel das erste Mal aufgetreten ist, hat er sich nicht geändert und er wird sich nicht ändern. Und wir werden immer mit Markus 1 mit Leuten zu tun haben, die einen unreinen Geist haben. Und dieser Geist kommt von unten. Und woran kann ich jetzt so einen Geist erkennen? Er wendet sich gegen Gott. Er wendet sich einfach gegen Gott. Wenn jemand die Ehe abschafft, dann stammt das aus einer geistigen Quelle, wenn er an die Dreiteilung denkt, die einfach den Kampf gegen Gott erklärt. Er will es wegnehmen. Die zweite Sache, die Gott festgelegt hat in der Schöpfung, ist unsere Zweigeschlechtigkeit. Das ist euch wahrscheinlich nichts Neues. Ja? Also im Kreissaal bist du mal ganz gespannt, ob es was ist, ein Mädchen oder ein Junge. Ja? Ich habe noch nie ein diverses Kind erwartet. Und es gibt das natürlich im 0,000-Bereich, dass man irgendwo irgendwelche Verformungen hat und nicht weiß, was es jetzt ist, keine Frage. Aber dass deswegen das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Zweigeschlechtlichkeit in Deutschland aufhebt, das ist doch ein Novum, oder? Wo kommt das her? Was ist der Geist, der dahinter steckt, der zu solchen Taten führt? Es ist der Geist, der gegen Gott gerichtet ist. Eindeutig. Es ist diese Unerträglichkeit, die der Mensch empfindet, wenn er sich Gott unterordnen muss und wenn er etwas annehmen muss, was von Gott vorgegeben determiniert ist. Und bisher war das dein Geschlecht. Und der Mensch sagt, das werden wir uns doch nicht bieten lassen. Ab 18 kriegst du ein Schreiben von deiner Krankenkasse und dann kannst du ankreuzen, als was du weiterleben willst. Das werden wir uns nicht bieten lassen. In einer Ehe zusammenleben und das noch von Gott vorschreiben lassen, das werden wir uns nicht bieten lassen. Menschen leben lassen, die unnötig Geld verbrauchen, wie Alte oder wie Kinder. Das geht nicht. Wir werden sie töten. Jetzt schreibt eine Frau ein Buch, dass Kinder der größte CO2-Killer sind, die es gibt. Also wenn jemand klimaschädlich ist, dann Kinder. Da habe ich gleich eine Liebesbotschaft an meine 6 Klimaschädlinge geschrieben. Und man fragt sich natürlich immer, bin ich verrückt? Sind die anderen verrückt? Wie geht es eigentlich? Und dann liest du Markus 1 und sagst, ja, das ist die Geschichte von dem unreinen Geist. Es ist ein Geist, der gegen Gott ist. Und er kennt Gott, ich kenne dich. Du bist der Nazarener und ich weiß, dass ich gegen dich bin. Und der Herr sagt, schweig, verstumme. Schön, ja? Wir sind nicht auf der Seite der Verlierer, sondern wir gehen mit einem Herrn durchs Leben, der zu seinem Zeitpunkt und zu seiner Zeit und an seinem Ort sein Machtwort sprechen wird. Und er hat auch sein Machtwort über Sodom und Gomorra gesprochen. Vers 29. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus Simons und Andreas und Jakobus und Johannes. Da sind wir gestern schon drauf eingegangen. Wir kommen jetzt zu einem Absatz in Markus 1, der überschrieben ist mit dem Mitgefühl des Dieners. Er kommt in dieses Haus. Wir haben gestern schon erwähnt, diesen Gedanken, dass es schön ist, wenn wir aus der Synagoge nach Hause gehen, dass wir auch den Herrn mitnehmen nach Hause. Und wir sehen, dass eine Frau fieberkrank da niederliegt. Das ist ein Zeichen dafür, dass Petrus verheiratet war. Das wird auch später noch deutlich im 1. Korintherbrief, wo Paulus das erwähnt, dass Petrus seine Frau mit umherführt, also es gibt keine Grundlage in der Schrift für ein Zölibat oder ähnliche Anordnungen. Die Ehe ist nach wie vor geehrt in allem, nach Hebräer 13, auch wenn Paulus einen Weg aufzeigt, dass er sagt, wenn jemand auf die Ehe verzichtet, um mir zu dienen, dann ist es ein höherer Weg. Das führt nicht dazu, dass das andere außer Kraft gesetzt wird. Ich habe mich gefragt, wofür steht Fieber in der Bibel? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Was bedeutet diese Krankheit? Und da schreibt einer der Kommentatoren, Fieber ist zumindest eine Krankheit, wo man unglaublich viel Energie verpulvert für nichts. Man wird heiß, es ist sehr anstrengend, man schwitzt, der ganze Körper ist praktisch auf Vollgas gedreht, aber du kannst nichts machen. Jetzt will ich da nicht so viel reinlegen, aber manchmal denke ich, haben wir alle so ein bisschen Fieber. Ja, wir geben komplett Gas, wir sind sehr erhitzt für Sachen, wo am Ende nichts rauskommt. Als ich in die Klinik musste, da war das wegen Fieber. Ich habe das nicht gemerkt. Ich kriegte plötzlich Fieber, über 40, nichts mehr funktionierte. Das ist eine ganz blöde Situation. Du denkst, du verrichtest Schwerarbeit, aber du liegst eigentlich die ganze Zeit da und du kannst überhaupt nichts machen und du weißt nicht, wo das herkommt. Ja, dann kommen irgendwelche Ärzte und pumpen dir irgendwas in den Körper und nach 3 Stunden ist plötzlich alles vorbei. Denkst du, schön, dass es sowas gibt. Aber sie lag fieberkrank da und Gott richtet sie auf. Das Fieber verlässt sie. Sie dient ihnen. Der Diener hilft uns, dass wir dienen können. Und das ist ja so eine Frage, wie man eigentlich glücklich werden kann. Das stellen sich ja viele Menschen. Es gibt ja 1000 Ideen, was du machen musst, damit du glücklich wirst. Und ich habe den Eindruck, dass Gott das in uns hineingelegt hat, dass wir eine gewisse Bestimmung und Sinnerfüllung finden in unserem Leben, wenn wir anderen dienen. Das ist ja auch das Ziel einer Ehe, dass man auf den anderen ausgerichtet ist. Und hier ist es so, dass die Frau geheilt wird, nicht, ja, damit sie irgendwie die nächste Kreuzfahrt bucht, sondern damit sie anfängt zu dienen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht an dem Wesentlichen vorbeileben. Ich glaube, wenn man sich das angewöhnt hat, zu arbeiten und zu dienen, und da bin ich wahrlich nicht das perfekte Vorbild, aber wenn man das mal macht, dann geht es einem selber auch gut, oder? Es ist ja nicht so, dass es einem schlecht geht. Wenn die Freizeit vorbei ist, dann bist du einfach nur platt wie eine Flunder, aber es geht dir gut. Also mir geht es da immer gut. Man denkt immer, oh, jetzt mal duschen und dann wirklich mal einen Tag durchschlafen. Aber es ist nicht das Gefühl, dass es einem nicht gut geht, wenn man mal viel gearbeitet hat oder sich mal verausgabt hat für irgendeine Sache. Rudi Rhein schläft jetzt wahrscheinlich sein Jetlag aus, aber so wie ich ihn kenne, geht es ihm gut. Und das kommt hier an der Stelle ganz deutlich raus. Sie diente ihnen, dafür wird sie gesund gemacht. Als es Abend geworden war, als die Sonne unterging, brachten sie alle leidenden Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt und er heilt viele, die an mancherlei Krankheiten leidend waren. Und er trieb viele Dämonen aus, erlaubte den Dämonen nicht zu reden, weil sie ihn kannten. Der Satan bietet sein ganzes Heer auf. Und er macht das in dem Moment, wo der Herr geboren wird. Herodes, sofort alle Knaben erledigen, alle töten. Und man merkt, wie der Satan aber nichts machen kann. Aber seine ganze Armee ist die ganze Zeit unterwegs. Und was ich noch lerne aus dem Abschnitt, Vers 32 bis Vers 34, der Herr ist immer ein Sammelpunkt, oder? Die ganze Stadt steht an der Tür. Und ich habe mich manchmal gefragt, wir fragen uns ja, was macht den Reiz unserer Gemeinden aus? Wie können wir unsere allgemeine Akzeptanz erhöhen? Wie können wir es schaffen, dass mehr Leute kommen und dass mehr angesprochen werden? Und was weiß ich, welche extra Aktivitäten müssen wir noch bieten, damit sich alle pudelwohl fühlen? Und ich glaube, dass das wirklich Nonsens ist. Wir brauchen nicht Seminare besuchen, um die Attraktivität unserer Gemeinde zu erhöhen. Das ist Quatsch. Das ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Weißt du, was eine Gemeinde attraktiv macht? Das ist die Gegenwart Jesu. Es gibt einen sehr schönen Vers in Markus 16, Vers 14. Da steht etwas über die Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist ein guter Vers, wenn man mit Charismatikern diskutiert, den sollte man sich am besten auswendig lernen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Wenn der Heilige Geist in unserer Gemeinde wirken kann, wenn wir alle Hindernisse aus dem Weg geräumt haben, dann wird eins passieren, dass der Herr Jesus groß gemacht wird. Und wir erleben gerade bei uns so ein kleines bisschen, dass Menschen kommen, Und wenn wir sie fragen, warum sie 1,5 Stunden fahren, um in die Gemeinde zu kommen, sagen sie, wir wollen einfach nur das Wort Gottes hören. Und wir haben gehört, dass es bei euch geht. Da war ich so froh, dass das ihr Grund ist, warum sie kommen. Und wenn wir das wieder tun, wenn wir einfach das Wort Gottes reden, natürlich darf man die hinterher zum Essen einladen und man kann auch sicherlich was Nettes mit ihnen veranstalten. Aber eigentlich denke ich, wir sollten nicht gleich zu viel Wohlfühlprogramm bieten, sondern Wenn Sie das Wort Gottes hören, ist es gut und dann können Sie auch wieder gehen. Dafür ist Gemeinde da. Mehr können wir oft auch gar nicht leisten. Aber dann ist der Herr Jesus der, der die Leute sammelt. Und das habe ich irgendwie noch nie so erlebt wie die letzten Jahre, dass der Herr dieser Magnet ist, der die Leute zusammenbringt. Und ich glaube, das habt ihr alle schon erlebt. Dass Leute sich danach sehnen, irgendwie das Wort Gottes zu hören. Eine meiner ersten Besuche hier an Schoppen, da war das hier bei den Abendsvorträgen so rammelvoll, dass die in den Gängen saßen und da draußen noch welche saßen. Und da habe ich gedacht, was ist hier los? Ja, gut, das war eben auch schon so, man hat sich daran gewöhnt, es ist wieder Bibelstudierfreizeit und dann geht man auch gerne hin. Aber ich kann ja den Leuten nicht ausreden, dass sie nicht auch hier waren, um das Wort Gottes zu hören. Und es war gut so, oder? Und hier ist die ganze Stadt, der Sabbat war vorbei, es war Abend geworden, die Sonne war untergegangen und dann durften endlich die Leidenden und die Besessenen zu ihm gebracht werden. Und die ganze Stadt war an der Tür. Und er heilte viele. Warum eigentlich nicht alle, Steffen? Gute Frage, ja. Warum nicht alle? Er heilte viele. Also wenn der Herr nach einem Effektivitätsprinzip gehandelt hätte, dann wäre er einfach 3 Jahre über die Erde gegangen und er hätte einfach alle geheilt. Er hätte ja mit einem Wort alle heilen können. Überhaupt keine Frage. Aber es gab sehr viele, die nicht geheilt wurden. Zum Beispiel Paulus. Zum Beispiel Timotheus. Und dann kommen wir zu Vers 35, ein Appell für das Gebet. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging hin an einen öden Ort und betete da selbst. Und die einfache Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, ist, wenn der Herr das Gebet nötig hat, wie viel mehr wir eigentlich. Und ich möchte mit euch eine Stelle lesen aus Daniel 6 dazu. Die kennt ihr, Daniel 6, Vers 11. Als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus und er hatte in seinem Obergemach offene Fenster gegen Jerusalem. 3-mal des Tages kniete er auf seine Knie und betete und lobpries vor seinem Gott, wie er vor dem getan hatte. Marcel hat gestern erzählt, oder wer war das, warst du das, mit dem Teppich? Warst du, ja? Und dass die Muslime halt 5-mal am Tag beten mit ihrem Teppich und richten sich nach Mekka. Und diese Aktion wird normalerweise begleitet mit einem müden Lächeln der Christen. Aber eigentlich habe ich mir oft gedacht, warum können wir uns nicht wenigstens das abgucken? Wir können ja die Himmelsrichtung ändern, ja? Wir können vielleicht auch auf den Teppich verzichten. Aber können wir auf das Gebet verzichten? Ist das nicht maßlose Arroganz? Natürlich machen sie es vielleicht nicht mit dem Herzen. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit den Muslimen nicht so, noch weniger aus. Ich habe noch nicht den Mut gehabt, das Gebet so zu sprechen, Herr, für mich mit vielen Muslimen zusammen. Aber es ist offensichtlich, dass der Daniel gesagt hat, ich habe mir angewöhnt, 3-mal am Tag zu beten, ohne Teppich. Aber die Himmelsrichtung war auch klar, war nämlich Jerusalem. Und dann stand er vor der Wahl, dass er sich gesagt hat, okay, ich kann mich jetzt entscheiden, ich rette mein Leben vor der Löwengrube oder ich höre auf zu beten. Was ist gefährlicher, Timon? Auf
zu beten.
Musste jetzt sagen, ja. Aber ist natürlich nicht so die logische Antwort, ja. Stell dir vor, du stehst vor der Wahl und du teilst deinen Tag ein und du sagst, okay, das ist meine Gebetszeit, Mittag mache ich auch noch eine Gebetszeit, abends mache ich auch eine Gebetszeit. Wenn ich das nicht mache, ist es extrem gefährlich. Denkt ihr so? Ich denke nicht so. Müssten wir so denken? Wir müssten so denken. Daniel sagt, ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich höre doch nicht auf zu beten. Und dann steht die Stasi da unten und die hörte ihn da unten beten. Und ab geht's in die runde Ecke, hieß das in Leipzig immer. Die runde Ecke war ein Riesenbau. Da war die Stasi-Zentrale drin. Und da war auch Stasi-Gefängnis drin. Und die hatten ganz hässliche Foltermethoden damals noch. Und da wollte keiner rein. Und Gott bewahrt ihn. Aber Daniel 6, Vers 11 ist für mich eine Alarmglocke ohne Ende. Und fällt mir das leicht? Das fällt mir überhaupt nicht leicht. Wenn ich hier mal vor euch meine Gebetszeiten offenlegen sollte, dann werdet ihr daran erkennen, dass es ein beständiger Kampf ist. Ich weiß nicht, wie euch es geht. Für mich ist es ein Kampf. Ein Kampf, Zeit zum Gebet zu finden. Und es gibt tausend Gründe, warum es wieder nicht geht und wieder nicht geklappt hat und warum ich es verschiebe. Und da bin ich zum Beispiel froh, dass ich eine Frau habe, die mich auf ihre nüchterne Art und Weise immer mal daran erinnert, Klaus. Wir müssen wieder irgendwas tun. Wir gehen gerade durch so ein Tal. Und da müssen wir was tun. Und der Herr, wo wir denken, der hat es doch nicht nötig, oder? Der hat doch nicht nötig, extra früh aufzustehen. Und er ging sogar raus, als es dunkel war. Das ist ja nicht, dass er sagt, statt um 7 stehe ich jetzt 5:30 auf, sondern der ist statt 5:30 wahrscheinlich um 4 aufgestanden. Keine Ahnung. Und er hat gebetet, er hat über alles mit seinem Vater gesprochen. Wo nehmen wir unsere geistliche Kraft her? Wenn das eine Sache wäre, die Schoppen bei euch auslöst, dass ihr nach Hause geht und sagt, es ist einfach extrem gefährlich, aufzuhören zu beten. Es ist zu gefährlich. Ich kann es mir nicht erlauben. Und ich werde nie wieder über Muslime lachen, die 5-mal am Tag beten. Es ist einfach nur peinlich für uns als Christen, dass wir die auslachen deswegen. Wir wären gut beraten, wir würden 7-mal am Tag beten oder 10-mal oder was weiß ich. Natürlich legt Gott nicht auf Regeln Wert, aber er legt ja auf unser Herz Wert. Und wenn wir nüchtern über unsere Beziehung zu Gott nachdenken, ist es doch ein Unding, dass wir nicht mit ihm reden. Und wenn ich dann noch die Chance habe, ihn um Dinge zu bitten, wo er gesagt hat, wenn du das von mir bitten würdest, dann würde ich dein Gebet erhören. Ich kenne Leute, die beten seit 30 Jahren, dass ihre Kinder sich bekehren. Und es ist ein Gebet mit Verheißung, oder? Sie beten immer weiter. Was würde passieren, wenn sie nicht beten würden? Das ist ja oft so eine Gegenfrage, ja? Würde Gott da nichts machen? Ich weiß es nicht. Aber mich klagt der Vers ständig an. Früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging hin an einen öden Ort und betete da selbst. Und Simon und die mit ihm waren, gingen ihm nach und als sie ihn gefunden hatten, sagen sie zu ihm, alle suchen dich. Und man merkt schon an der Gesprächsführung, also nicht, dass da die Luft brannte, aber es war irgendwie komisch. Ja? Also die 12, die haben richtig ausgeschlafen und dann haben die gesagt, ja, wo ist er denn? Ist nicht da. Dann sind sie durch die Gegend gerannt, haben den gesucht, ja. Fanden das auch noch stressig, waren ein bisschen geladen. Jedenfalls ist so die Antwort, die er jetzt gibt, ist nicht so tiefenentspannt, vorwurfsvoll. Bist du denn schon wieder? Alle suchen dich. Und dann sagt der Herr, lasst uns einfach weitergehen. Warum? Damit ich mehr Kranke heilen kann? Nein, damit ich dort auch predigen kann. Denn dazu bin ich ausgegangen. Und er predigte in ihren Synagogen und in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Wirsby schreibt, er ließ es nicht zu, dass der öffentliche Beifall seine Prioritäten änderte. Ist doch ein schöner Satz. Manchmal denkst du, ach, mein Dienst ist hier so gesegnet. Ja, sollte man sowieso nie denken. Aber man kann ruhig weitergehen. Der Herr hat sich von dieser ganzen Volksmenge nicht seinen Plan ändern lassen, die da vor der Tür stand. Er hat viele geheilt, aber dann zog er einfach weiter. Und warum zieht er weiter? Weil er predigen will, weil er lehren will. Und ich glaube, wenn Gottes Geist in euch wirkt und er benutzt sein Wort und euch wird in Ebene 1 oben klar, das sind meine Prämissen, das ist die Quelle, aus der ich schöpfe. Und aus der speisen sich meine Überzeugungen, dass ja gerade dann eine Veränderung sich bewirkt. Es hat doch keinen Sinn, wenn ich euch hier voll predige und euch ständig ein schlechtes Gewissen mache, dass ihr nicht genug betet und euch irgendwelche Gesetze und lasst euch dann auch unterschreiben, dass ihr ab sofort immer um 5 Uhr betet, sondern es ist doch das Wichtigste, dass ich euch durch die Predigt die Ebene 1 klar mache. Wisst ihr, wer Christus ist? Wisst ihr, wie das Leben funktioniert? Wisst ihr, aus welcher Quelle wir schöpfen? Dann lest doch in Ruhe Markus 1. Glaubt ihr, dass ihr fitter seid als der Herr? Glaubt ihr, dass ihr euch das erlauben könnt, dass ihr nicht beten könnt? Dann macht es, probiert es. Es geht nicht. Und dann bekommt ihr aus Ebene 1, Ebene 2 eine Überzeugung. Und meine Überzeugung ist tatsächlich, ich muss beten. Und ich möchte beten. und ich suche Gott und ich werde mit ihm reden und ich werde ihm alles sagen, was ich nicht verstehe. Und ich werde mich bei ihm bedanken für all das Gute und werde meine Augen zum Himmel aufrichten für 2 Fische und 5 Brote. Bei mir wäre es immer noch nett, wenn noch ein Steak dabei wäre, aber man kann sich auch mit Fischen zufrieden geben. Wie viel Gutes empfangen wir von Gott? Lasst uns dafür danken. Dann kommen wir zum letzten. Zwischen den Versen 39 und 40 hat sich wahrscheinlich die Bergpredigt ereignet. Markus ist übrigens das Evangelium, was am chronologischsten uns die Ereignisse mitteilt. Deswegen nehmen viele Kommentatoren, wenn sie eine Vergleich der Evangelien anstellen, Markus als Präferenzobjekt. Es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn, kniet vor ihm nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Das ist eine erstaunliche Aussage, oder? Denn der Aussätzige hat noch nie erlebt, dass ein Aussätziger gereinigt wurde oder dass er geheilt wurde. Das heißt, dieser Aussätzige glaubte an den Herrn Jesus und er wusste, dass er der Messias ist. Sonst hätte er nicht gesagt: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ein tiefes Vertrauen spricht aus seinen Worten. Und dann sagt der Herr Jesus, nachdem er ihn angerührt hat, da sind wir schon drauf eingegangen: Ich will, sei gereinigt. Und diese Gelegenheit möchte ich gerne ausnutzen, um wieder einen kleinen Ausflug zu machen. Es gibt 2 Ausdrücke in der Schrift, wo der Herr Jesus sagt: Ich will. Und das sollte man immer gut aufpassen, wenn der Herr Jesus schon explizit sagt: Das will ich. Das erste ist, dass er will, dass wir gereinigt werden, dass wir gerettet werden. Das hätten wir wahrscheinlich erwartet, dass er das will. Sagt ja auch der 1. Timotheusbrief: Gott will, dass alle Menschen, oder? Was steht da? Welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der ausdrückliche Wille Gottes. Aber, und das ist das Schöne, dass das nicht alles ist. Was ist das zweite, ich will? Johannes 17, richtig. Und das möchte ich gerne lesen. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Eigentlich sind es 3 Dinge, die Gott will. Das erste, was er will, ist, dass du gereinigt wirst. Das zweite, was Gott will, ist, dass er sagt: Ich möchte gerne, dass du bei mir bist. Und das dritte, was er will, ist: Ich möchte, dass du meine Herrlichkeit siehst. Und das geht ja doch viel weiter als nur dieses jämmerliche: Ich bin gerettet und es kann mir nichts mehr passieren. Nein, es ist nicht jämmerlich, das ist natürlich schön. Und da können wir auch von Herzen dankbar sein dafür. Aber es ist ja immer gut, wenn man weiß, welches Ziel der Herr verfolgt. Mein Vater, der hat unglaublich viel gebastelt und Werkzeug und die ganze Werkstatt war voller Dübel und ich wusste nie so richtig, was da am Ende eigentlich draus wird, wenn der in seinem Keller verschwunden ist und irgendwas gebaut wird. Und einmal war ich unten, da habe ich mir die ganze Geschichte da angeguckt und ich dachte, sieht nach einem Schrank aus und so. Und dann habe ich gesagt: Papa, hier stimmt doch irgendwas nicht. Du baust einen Schrank und dann ist unten ein Boden und dann die Seitenwände, Tür, alles klar, aber da ist doch noch ein Brett übrig. Na, meint er, das solltest du eigentlich gar nicht sehen. Ich baue einen Schrank mit einem doppelten Boden. Ich sage: Wieso? Naja, ich habe hier noch ein paar alte Bücher und die muss ich vor den Kommunisten verstecken. Und dann hatte er alte Bücher von der Olympiade 1936, wo ganz viele Hakenkreuze drin waren. Und da hatte er damals Zigarettenbilder gesammelt und die alle schön eingeklebt. Und er konnte sich immer nicht von diesen Büchern trennen. Also der hatte nichts mit den Nazis zu tun, aber diese Bücher waren ihm wertvoll. Aber er sagt: Wenn die mal aus irgendeinem dummen Zufall irgendeiner bei uns findet, dann haben wir Stress. Also baue ich jetzt einen Schrank mit einem doppelten Boden. Und wenn ich dann tot bin und du nimmst den Schrank mal auseinander, dann findest du die Bücher wieder. Na, ich sage: Wunderbar. Also mir war irgendwie klar, welches Ziel er da verfolgt. Er war irgendwie auch ein Schlitzohr. Und dann sind die Bücher verschwunden, alles zugedübelt, geschraubt, weg waren sie. Ich glaube, es gibt sie nicht mehr. Frag mich jetzt nicht, wo sie sind. Wir haben jedenfalls die Schränke zerlegt wieder. Welches Ziel verfolgt er eigentlich? Das fragt man sich ja manchmal. Und der Herr sagt: Weißt du, wenn du wissen willst, welches Ziel ich bin, dir verfolge, das ist nicht nur, dass du gerettet bist. Das ist schön für dich. Und das ist auch überhaupt nicht zu fassen, dass es so ist. Aber es ist doch interessant zu wissen, dass der Herr sagt: Weißt du, mein Ziel mit dir ist, ich möchte, dass du mehr von mir verstehst. Ich möchte, dass du bei mir bist Und ich möchte auch, dass du meine Herrlichkeit schaust. Und ich glaube, dass das jetzt schon geht. Wir haben das gelesen, in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bild. Das ist keine Sache der Zukunft. Ich sage mal etwas fromm, halt dich doch einfach in seiner Nähe auf. Und wenn du merkst, dass du Dinge tust, die seine Nähe nicht ertragen, dann ändere deine Gewohnheiten. Wir haben uns jetzt ein paar Mal gefragt, Wolfgang und ich im Gespräch, warum haben so viele Alte im Alter versagt? Und das ist wirklich eine gute Frage. Liegt es daran, dass wir Älteren vielleicht keine guten Freunde haben, dass wir unser Leben nicht mehr durchleuchten lassen, dass wir so uns nach außen eine Rüstung angelegt haben, dass keiner weiß, was drinnen ist? Es ist einfach extrem gefährlich. Und wir wollen uns wirklich davor bewahren und wollen so ein Vers wie Johannes 17 auch mal wörtlich nehmen und sagen, Herr, wenn du das wirklich willst, wenn du wirklich willst, dass ich in deiner Nähe bin und dass ich deine Herrlichkeit schaue, dann räum doch bitte alles weg, was hier nicht hinpasst und was vielleicht auch nur Schaden anrichtet. Vielleicht richtet das noch Schaden an, nachdem ich meine Augen geschlossen habe. Es wäre doch zu bitter. In Markus 1 sagt der Aussätzige, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und das Zweite, was für mich in dem Ich will drin steckt, ist, ich sage manchmal auch, ich will, aber ich kann nicht. Wir wollen vieles, aber wir können es nicht. Wir nehmen uns Dinge vor und wir denken, wir schaffen das und wir können es nicht. Und der Herr sagt, ich will und er kann es. Und das macht seine Souveränität deutlich. Übrigens fällt mir auf, wenn man die Evangelien liest, die Unterhaltungen mit dem Herrn sind oft sehr kurz, oder? Also das, was die Bibel mitteilt, als wenn die Unterhaltungen minimalistisch waren. Der sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ja, und dann sagt der Herr nicht, komm, wir setzen uns mal auf eine Bank und dann plaudern wir mal ein bisschen, sondern der Herr sagt einfach nur, ich will, sei gereinigt. Und ich weiß nicht, könnt ihr euch vorstellen, was mit dem Mann vorgegangen ist? Dem vielleicht gerade die Beine abgefault sind oder der schreckliche Schmerzen hatte, der isoliert war. Und alles, was er noch produzieren konnte, war fürs Feuer. Das ist Aussatz. Der wird plötzlich geheilt. Und er ward gereinigt. Und der Herr sagt, sag es niemand. Das ist immer eine Frage, die hier gestellt wird. Warum wollte der Herr, dass das niemand erfährt? Er sollte sich zur Reinigung dem Priester zeigen, sollte ein Opfer bringen, was Mose geboten hat. Aber er macht genau das Gegenteil. Und der Herr konnte dann nicht mehr dort bleiben. Er geht weg, wieder an einen öden Ort. Und trotzdem kommen sie von allen Seiten zu ihm. Eine Erklärung dafür ist, dass der Herr wusste, dass seine Stunde nicht gekommen war. Vielleicht ist das die einfachste Erklärung. Dafür, dass er dem befohlen hat, das niemand bekannt zu machen. Aber es ist vielleicht auch eine praktische Belehrung für uns. Legen wir eher Wert darauf, dass wir bekannt werden, oder legen wir eher Wert darauf, dass wir nicht bekannt werden? Das ist ja schon gegen den Trend, oder? Da kann man auch mal drüber nachdenken. Ich glaube, auf dem Grab von Darby steht, wohlbekannt bei Gott, unbekannt bei Menschen. Wenn das wirklich sein Ziel war, dann war es gut. Jedenfalls ist es völlig diametral zu dem Way of Life, den wir gerade in unserer Zeit erleben. Wiersbe schreibt, wir sind dem Herrn Jesus nie ähnlicher, als wenn wir anderen dienen. Vielleicht kann man das als Überschrift setzen über Markus 1. Ein Diener geht uns voran, ein Diener möchte gerne, dass wir gereinigt werden, ein Diener möchte, dass wir bei ihm sind und seine Herrlichkeit sehen. Und dafür gibt er uns so einen Genuss und so ein Bibelbuch, was wir lesen können. Und aus jedem Vers können wir für uns etwas schöpfen und können versuchen, das zu praktizieren. Aber mir scheint, das Wichtigste ist, dass wir vom Herrn lernen, dass wir anfangen zu beten.